wie kann man überhaupt zielgerichtet Gen AI einsetzen? Gibt es wirklich nur Use Cases, die Prozesse optimieren können? Und wenn sie Prozesse optimieren können, welche Prozesse können optimiert werden? Seid gespannt, eine extrem spannende Folge mit Marvin von BASF zum Thema Gen AI. Und wir sind sehr, sehr deep in einem Use Case. Seid gespannt.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Marvin. Hi Marvin.
Hi, grüß dich. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr gerne.
Freue mich sehr, hier zu sein.
Wir haben ja so ein bisschen philosophiert, woher der Kontakt kam, aber wir glauben, es kam von Data Unplugged da so ein bisschen her, ne? Also, dass wir uns da kennengelernt haben oder irgendwie über den Weg gelaufen sind.
Genau.
Und jetzt haben wir geschafft, dass wir mal gemeinsam voreinander sitzen, wenn auch virtuell, obwohl wir festgestellt haben, wir hätten vielleicht auch vor Ort in Düsseldorf aufnehmen können. Aber wir gucken jetzt mal, wie die Folge wird. Ist ja immer das Geheimnis, was keiner weiß. Oftmals nehmen wir eine Folge nochmal auf, aber vielleicht schaffen wir es jetzt mit dem ersten Take. Marvin, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann haben wir, glaube ich, mal ein bisschen anderes Format diesmal, wo wir drüber sprechen.
Gerne. Mein Name ist Marvin Pohl, ich bin Data Scientist bei der BASF hier in Münster. In Münster ist die BASF Coatings und die betreut den ganzen Bereich, wenn es darum geht, Lacke, Lackierungen, Oberflächentechnologien. Die Kunden sind großteils die Autohersteller, aber auch Lackierstraßen, Bodyshops. Und es gibt auch einen kleinen Bereich, vor allem in Südamerika, der sich mit dekorativen Farben, also Wandfarben und so weiter beschäftigt. Und genau in dieser BASF Coatings, da bin ich halt ein Data Scientist im Global Data Office, quasi eine globale Einheit, die zentral sitzt und somit ein zentraler Ansprechpartner ist für verschiedenste Unternehmenseinheiten innerhalb der BASF Coatings. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass ich an einem Produkt sitze, sondern es ist eher so, dass wir sowas wie eine Service-Einheit sind und da können dann Kollegen aus den verschiedensten Business-Einheiten auf uns zukommen, ihre Use Cases uns vorstellen oder ihre Ideen oder was für Prototypen sie gerne mal mit einem erarbeiten würden und wir versuchen das dann sozusagen kollaborativ mit den entsprechenden Stakeholdern umzusetzen.
Ja.
Erstmal einen kleinen POC bilden und dann halt gucken, okay, wie kann man das größer aufziehen?
Ich liebe über die Organisationseinheiten zu sprechen. BASF ist jetzt nicht so ganz klein. Das heißt, ihr seid so eine Art zentrales Office, was eher so eine Beratungsfunktion hat, um die Fachabteilungen, die vielleicht schon einen gewissen Grad an Reife haben, dann eben nochmal anzustoßen und nochmal auf ein höheres Level zu schieben.
Genau, so kann man das halt sehen. Vielleicht ein bisschen als Hintergrund, wahrscheinlich wissen das viele Leute gar nicht, das BASF ist so ein bisschen anders aufgestellt als andere Firmen. Das BASF hat global 110.000 Mitarbeitern, aber es ist nicht so eine zusammenhängende Firma, sondern es ist wirklich unterteilt in 11 verschiedene Untereinheiten, wovon quasi es den Hauptsitz gibt in Ludwigshafen und dann gibt es verschiedene Untereinheiten, die sich halt auf verschiedene Technologien und verschiedene Produktkategorien spezialisieren. Genau. Deswegen hier in Münster das und auch noch andere Standorte weltweit sind halt für Coatings, für Lacke und so weiter zuständig. Aber es gibt auch noch die Verbundwerke, die sind zum Beispiel auch in Ludwigshafen ganz groß, aber auch international verschiedenste Standorte.
Cool. Warum habe ich gesagt, dass es eine besondere Folge ist? Weil wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, Marvin, du gesagt hast, wir kriegen vielleicht zusammen hin, über einen konkreten Gen-AI-Use-Case zu sprechen. Ich stelle hier mal ganz frech die These auf, dass ich sage, alle sprechen über Gen-AI, alle wollen so diesem Hype hinterherrennen. In einer Folge, jetzt hatte ich auch mal gesagt gehabt, oder hat auch der Gast gesagt gehabt, naja, der Gartner-Hype-Cycle zum Thema Gen-AI geht schon wieder runter. Alle rennen so diesem Thema hinterher, aber es wird jetzt schon sehr konkret, dass es irgendwo wohin gehen muss. Mhm. Könntest du einmal konkret vorstellen, über welchen Gen-AI-Use-Cases wir denn sprechen?
Vielleicht stelle ich die Frage mal zurück, wenn du vom Gartner-Hype-Cycle sprichst, bevor ich ins Detail gehe, was für, ich meine, alle reden über Gen-AI, Text-to-Text vor allem, ne, Text-Generation, Chatbots, Intelligenz und so weiter, vielleicht auch General Intelligence und diese ganzen Buzzwords, die man so hört. Sind dir schon Use-Cases untergekommen, die wirklich produktiv sind, die wirklich schon Value erzeugen?
Meiner Ansicht nach nicht, also ich versuche es immer mit Data Use Cases zu vergleichen und bei Data Use Cases kommen ja recht schnell hohe Mehrwerte raus. Wenn wir nicht von der Infrastruktur sprechen, sondern irgendwie Marketing oder in anderen Bereichen, Kostenersparnis, Umsatz treiben. Ich habe das Gefühl, dass beim Thema Data oftmals dieser Punkt ja auch am Anfang vor allem Reporting optimieren ist, was du nicht wirklich bewerten kannst in Anzahl, maximal in Anzahl der Personen, also in Prozessoptimierung. Und die Use Cases, die ich bis jetzt immer bei GenAI gesehen habe, ist meistens Prozessoptimierung, was nicht schlimm ist, was auch cool ist, aber was meistens gar nicht so einen monetären Mehrwert im Sinne von mehr Umsatz oder Kostenreduktion ist. Bis auf mal einmal, wo ich mit jemandem aus dem E-Commerce-Bereich besprochen habe, wo es ums Thema geht, ich kann in Länder skalieren dadurch, dass ich über ChatGPT oder ein anderes Large Language Model die Texte kopieren kann, übersetzen kann in andere Länder, komme ich schneller in Länder. Das ist ein fairer Punkt, aber ansonsten habe ich jetzt noch wirklich nicht den Mehrwert gesehen. Wenn auch jetzt hier nochmal, Marvin, vielen, vielen Dank für die offene Frage. Also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, er hat einen richtig coolen GenAI-Use-Case, analog Marvin oder dem, wie ich ja gerade beschrieben habe, dann würde ich mich sehr freuen, dass wir darüber sprechen können.
Ich sehe das genauso wie du und ich würde sogar noch sagen, ins Detail dann geguckt, es gibt wirklich nur wirklich eine Handvoll Use-Cases, die man so sieht und die sind alle ja effizienzgetrieben. Und die Use-Cases sind in der Regel entweder, schreib mir eine E-Mail,
ja,
oder alle Ausfächerungen, die man sich da so vorstellen kann, oder fass mir eine E-Mail zusammen,
ja,
und alle Ideen, die man sich da vorstellen kann. Ne? Das kann dann im Detail nochmal ganz anders aussehen und auch in Prozesse eingebaut sein, die dann wirklich nützlich sind und Effizienz treiben, aber im Großen und Ganzen ist es das. Und dann halt noch der große Teil von RAG, Retrieval Augmented Generation, was jetzt auch an allen Stellen benutzt wird. Und ja, genau, das sind dann wirklich die umgesetzten Use Cases, die ich so sehe.
Lass uns doch mal konkret über deinen Use Case sprechen. Vielleicht finden wir dann raus, dass hinten raus, oder wir können ja da am Ende so ein bisschen fachsimpeln und mal versuchen, so ein bisschen Vision, Mission, Themen aufzumachen für GenAI am Ende, ob wir noch was sehen würden, über was wir uns gerne unterhalten würden oder was wir so ein bisschen aus Research-Sicht angehen wollen würden, um irgendwie einen Use Case zu finden. Vielleicht du aus deiner Sicht, ist ja jetzt eher industriegetrieben und vielleicht nochmal ich aus der, wo ich mich gerade viel aufhalte, E-Commerce, Digitalbranche.
Ich würde mal zurückgehen ins Jahr 2022 im November. Viele Leute wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht viel über AI oder generative AI vor allem. Dann kam das große Produkt auf den Markt, ChatGPT von OpenAI und dann ist ja wirklich eine Explosion gestartet und mittlerweile ist es in jedem Medien omnipräsent. Und genauso war das auch ein Stück weit bei uns und Stakeholder aus den verschiedensten Business-Einheiten sind dann auf uns zugekommen und haben gefragt, hey, können wir was zusammen machen? Und da haben wir welche, die sind ein bisschen mehr und ein bisschen weniger digital versiert und haben schon ein bisschen konkretere Vorstellungen, was man machen kann. Und da haben wir uns mit vielen Leuten zusammengesetzt. Ich im Konkreten dann auch mit einem Kollegen aus dem Controlling, Grüße an der Stelle hier an Tobias Kavul, mit dem ich mich dann wirklich bei einem Kaffee zusammengesetzt habe und habe überlegt, okay, was sind die Workflows, was sind eure Painpoints, an was arbeitet ihr und was wollt ihr möglichst wenig machen in eurem Alltag und wie können wir da versuchen, diese neue Technologie einzubauen? Du musst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt gab es ChatGPT und die Leute haben angefangen, auf chat.openai.com zu gehen und CSV-Dateien einfach copy und paste reinzukopieren und dann da Fragen drauf zu stellen.
Ja.
Und dann haben sie gemerkt, hey, die Antworten sind irgendwie nicht richtig, vor allem so Berechnungen sind irgendwie komisch, aber irgendwie sind die Antworten dann doch relativ nützlich. Sie gehen irgendwie in eine Richtung, wie ich mir vorstellen würde, wie eine Antwort aussehen könnte. Vielleicht kann man da ja irgendwas bauen, was in die Richtung geht, dass es dann halt wirklich einen täglichen Nutzen für uns gibt. Genau. Und da haben wir uns halt hingesetzt und haben halt überlegt, hey, wie können wir das machen? Und die großen Steine, die einem im Weg liegen, wenn man mit diesen Modellen arbeitet, ist halt Halluzination.
Ja, definitiv.
Und die ganzen Sachen drumherum, wo das Modell halt einfach nicht macht, was man will, dass das Modell halt ein statistisches Modell ist am Ende des Tages und halt nur eine Vorhersage auf die Tokensequenz gibt, die man ihm gibt, als Input gibt und dann auch die Antwort immer ein bisschen anders ist und man nicht so wirklich deterministisch vorhersagen kann, okay, was wird das nächste Mal die Antwort auf die gleiche Frage sein? Halt diese ganzen Sachen sind halt so Problempunkte, die es halt schwierig machen, das wirklich in einen produktiven Prozess mit einzubauen. Und da haben wir halt auch viel Learning am Anfang gemacht. Und haben dann auch gesehen, dass erstmal ist natürlich nicht die Lösung, auf die Webseite von OpenAI zu gehen und da seine Daten reinzugeben. Aus Datensicherheit ist das schon mal sehr fragwürdig, aber dann ist es auch nicht wirklich ein guter Useflow für den Nutzer am Ende. Sondern dass wir dann wirklich sagen, okay, wir machen das jetzt mal, wie man es machen sollte. Wir setzen da jetzt tatsächlich eine Ressource in Azure auf. Muss man auch sagen, dass die Kooperation mit Azure und OpenAI, die halt sehr früh dann auch schon 2023 kam, die war wirklich Gold wert für viele Entwickler, weil man dann wirklich eine Möglichkeit hatte, die OpenAI-Modelle zu benutzen, ohne jetzt die OpenAI-Programmierschnittstelle zu benutzen, die API.
Ja.
Weil wenn man die nutzt, dann kamen viele aus dem Unternehmen und haben gesagt, hey, das ist irgend so ein amerikanisches Startup, auf keinen Fall schicken wir denen irgendwelche Informationen von uns. Sie können nicht diese API benutzen. Aber wenn Microsoft in seiner Cloud-Umgebung im Azure die Modelle hostet, dann ist es natürlich was ganz was anderes. Weil auch von DBSF, aber auch viele andere deutsche DAX-Unternehmen sind halt sowieso schon in der ganzen Microsoft-Suite drin. Ne?
Ist spannend eigentlich, oder? Weil ein guter Punkt, weil ich habe jetzt letztens, haben wir beim Mittagessen auch drüber philosophiert, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen ChatGPT und Copilot und Co. und ob die gleichen Modelle im Hintergrund laufen. Und da war eins der wichtigsten Punkte, was meine These ist, was du, glaube ich, auch jetzt gerade ein bisschen bestätigst, ist dieses Thema, warum sollte man nicht ChatGPT nutzen statt Copilot? Aber Microsoft steht halt mit ihrer Brand, mit ihrem Konstrukt schon eher für Trust. Das heißt, große Enterprise-Unternehmen werden jetzt nicht zwangsweise bei ChatGPT ihre Daten reinschmeißen, sondern würden es höchstwahrscheinlich eher, wie du sagst, über Azure und über Copilot machen, weil davon auszugehen ist, alleine durch den Vertragskonstrukt, dass die Daten irgendwo anders abwandern und dann auch ordnungsgemäß laut den Verarbeitungsrichtlinien verarbeitet werden.
Genau so ist das, genau. Also wenn man sagt, man befindet sich in der Azure Cloud und Microsoft und das ist alles unter den Verträgen mit Microsoft abgesichert, dann sind schon mal viele Nachfragen erübrigen sich an der Stelle. Und am Anfang war da auch immer ein gewisser Lag zwischen OpenAI Release ein neues Modell und es ist dann tatsächlich bei Azure verfügbar, aber dieser Lag, der wurde jetzt mittlerweile auch geschlossen. Also zum Beispiel war das letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, die Zeit rennt so schnell im Moment, dass OpenAI ihr GPT-4 O für Omni vorgestellt hat, was jetzt multimodal ist. Und dieses Modell war dann tatsächlich auch am nächsten Tag direkt bei Azure verfügbar. Kleiner Wermutstropfen an der Stelle, leider nur in US, in Europa noch nicht. Und ich warte tatsächlich jeden Tag, bin auf der Refresh-Taste, wenn es endlich hier verfügbar ist. Weil ich interessiere mich an der Stelle nicht für die Multimodalität, aber ich interessiere mich sehr dafür, dass es angeblich effizienter sein soll und dass es auch schneller sein soll. Weil Geschwindigkeit ist noch ein Thema, was wirklich auch so ein Knackpunkt ist, weil gerade wenn man so ein bisschen kompliziertere Workflows damit aufsetzt, wenn man gerade so ein RAG macht, so ein Retrieval Augmentation, ne, wo man nicht nur einfach den Kontext nimmt und dann das LLM drüber lesen lässt, sondern dann auch vielleicht nochmal so eine Kontrollschleife drüber lässt, dass man das Modell sich selber nochmal fragen lässt, war die Antwort jetzt richtig und so weiter, dann dauert das schon. Und dann kann es dann schon mal 30 Sekunden dauern, bis eine Antwort kommt und das ist nicht so eine gute User Experience. Aber ich hoffe, das wird sich ändern, indem die Modelle schneller werden in der Zukunft.
Sind wir so ein bisschen abgeschweift, als du gesagt hast, wir haben uns dann überlegt, das in Azure reinzuschieben und dann war sie mal, glaube ich, so ein bisschen ins Philosophieren gekommen.
Genau. Also man muss sich auch vorstellen, das war halt eine Zeit, es gab natürlich einige Modelle, die schon auf Hugging Face gehostet wurden. Hugging Face ist quasi so eine offene Plattform, wo alle möglichen Unternehmen ihre Modelle hosten können und auch Open Source Code einfach hosten können. Die waren aber, wir reden jetzt Anfang 2023, die waren noch nicht so stark und die kamen noch weit noch nicht ran an das, was OpenAI damals mit ihrem ChatGPT oder mit dem GPT 3.5 Modell damals an Leistung gebracht hat. Deswegen war zum damaligen Zeitpunkt eigentlich GPT 3.5 von OpenAI die einzige Möglichkeit, tatsächlich gute Produkte damit zu bauen. Mittlerweile hat sich das natürlich total geöffnet. Jetzt kam Google in den Markt, jetzt kam Meta in den Markt mit ihren Llama-Modellen. Auch einige europäische Startups gibt es ja jetzt, die schon sehr gute Foundational Models anbieten und so weiter. Aber zu damaligen Zeitpunkt war wirklich, okay, wir nutzen OpenAI und wir sind glücklich, dass Azure das anbietet. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben uns einen bestimmten Use Case rausgenommen und ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist quasi der Use Case, wenn du als Controller eine PVX-Tabelle kriegst. PVX bedeutet, da sind quasi die Geschäftszahlen drin, die Verkäufe, die gemacht wurden in einem bestimmten Monat und die werden dann immer verglichen mit vorherigen Zeiträumen, zum Beispiel mit demselben Monat ein Jahr zuvor. Und das PV und X steht dann dafür, dass das noch runtergebrochen wird in die verschiedensten Metriken. P steht dann für ein Price Increase, also vielleicht sehen wir, dass wir mehr Umsatz gemacht haben, weil wir die Preise erhöht haben. Ja. V ist dann für Volume, also für den Gesamtumsatz, die Menge. Und X ist dann für Currency Exchanges. Und dann sind da auch noch ein paar andere Metriken drin, die so ein bisschen strukturelle Einflüsse auch noch mit beinhalten. Und diese Tabellen, die werden halt tatsächlich einmal im Monat aktualisiert. Und die werden natürlich nicht so einfach an die Executives und an die Higher Managements weitergeleitet, sondern die wollen einfach nur Stichpunkte am Ende haben. Die wollen eine Slide haben, wo genau steht, okay, was ist passiert? Wie hat sich unser Geschäft entwickelt? Und dann gerne auch noch, was sind die Gründe dessen, dass das so passiert ist? Ne?
So die klassische Management Summary.
Genau, eine klassische Management Summary. Und man muss sich jetzt vorstellen, wenn diese Tabellen veröffentlicht werden versus wann diese Kommentare für die Management Summary erstellt werden müssen, das sind nur 16 Stunden Zeit. Also tatsächlich an diesem Tag sitzen die Kollegen vom Crawling Trolling da, machen dann Überstunden, um dann die Kommentare so zu schreiben, wie sie sein sollen. Und das ist eine sehr undankbare Aufgabe. Und da haben wir jetzt zusammen mit meinem Kollegen auch relativ schnell, also die Geschwindigkeit, in der wir das damals auf die Beine gestellt haben, war super schnell. Einfach weil auch das Heavy Lifting tatsächlich schon durch dieses Large Language Model gegeben wurde, haben wir eine sehr gute Lösung auf den Weg gebracht.
Ich glaube, da finden sich gerade viele wieder. Dieses Kommentieren von Reports und auch, dass man da Überstunden machen muss, ist, glaube ich, kein BASF-Problem, sondern es ist eigentlich ein generelles Problem, dass das ordentlich laufen muss.
Genau, das ist halt auch das Argument, was wir immer bringen, warum wir auch versuchen, okay, hier ist unsere Lösung, wir wollen jetzt noch mehr im Unternehmen promoten und von verschiedensten Stakeholder und verschiedensten auch anderen Unternehmensbereichen zeigen, okay, guck mal, was haben wir gemacht, seid doch mal kreativ, wo könnte das bei euch klappen? Ne? Und es ist auch sehr gut angekommen, also wir sind jetzt tatsächlich eingeladen vom Controlling Excellence Award nach Ludwigshafen von der BASF. Die haben gesagt, hey, das ist echt eine super Lösung. Wir wollen euch da auch eine kleine Recognition für geben. Und im Handelsblatt ist es damals auch sehr früh aufgenommen worden als einer der ersten Use Cases, die wirklich einen End-to-End-Prozess mit Generative AI einmal durcharbeiten. Ne? Ich wollte nochmal zu den Learnings gehen. Was wir am Anfang halt gelernt haben, ist, dass du nicht einfach Daten in ein Large Language Modell reingeben kannst, da Fragen reinstellst und dann erwartest, dass die Antwort auch so ist, wie du sie gerne sehen möchtest. Ja. Das funktioniert nicht so einfach.
Dann würde es, glaube ich, jeder machen, ne?
Dann würde es jeder machen. Ja. Ne? Dann
Input hier File, Ergebnis wird auf jeden Fall sein, Wachstum oder Reduktion der Kosten. Ja, viel Spaß.
Genau. Und vielleicht geht der Weg dahin, ne? Man weiß es nie, aber im Moment muss man auch, wenn man jetzt zum Beispiel strukturierte Daten analysieren lassen will, ne, da kannst du nicht einfach sagen, okay, ich hau mal ein CSV oder ein Paketfile in mein ChatGPT-Interface und frage einfach, ne, wie das heute gemacht werden. So eine Lösung ist, dass man quasi die Metadaten einer Tabelle mitgibt. Dann sagt man, hey, ich möchte unsere Sales der letzten 3 Monate sehen und zwar nur für Deutschland. Und dann wird dann eine SQL-Query daraus gebildet. Die wird dann an die Datenbank geschickt. Und das Ergebnis der Datenbank wird dann wieder ins LLM gefeedet und einem dann als Antwort gegeben. Ne. Diese Umwege würde man sozusagen heute machen, um Chat-with-your-data-Lösungen aufzubauen. Aber was wir quasi in dem Fall gemacht haben, ist, wir haben quasi einen hybriden Approach gewählt, einen hybriden Ansatz. Wir sind einmal durch die Tabelle durchgegangen und haben einfach ganz normal mit Python-Code regelbasiert, da ist noch überhaupt gar keine AI drin, die Zahlen in Text übersetzt. Und wenn dann wir eine positive Zahl sehen, die auch noch vielleicht einen gewissen Anstieg hat, dann würden wir das anhand von Heuristiken herausfinden und dann quasi einen Text zu übersetzen. Also das ist quasi Zahlen aus einer Tabelle in Text übersetzen. Und wie die Tabelle gepasst wird, das ist auch am Anfang alles, ich würde mal sagen, gehardcoded. Wir wissen ganz genau, wo wir gucken müssen, um welche Zahlen in Text zu übersetzen. Und was wir dann haben, ist quasi so ein Gerüst an Text, wo die Tabelle einmal in Text übersetzt ist. Da steht dann nicht Business-Einheit, November 2022, die Zahl 10 Millionen, sondern es wäre dann quasi in den Satz übersetzt. Und so würde dann der ganze Report einmal runtergebrochen werden. Und das ist quasi Step 1 in dem hybriden Ansatz, ne? Und das ist was, da braucht man auch gar keine generative AI für. Das hätte man auch vor 10 Jahren schon machen können, ganz normal mit regelbasierter Programmierung. Der Knackpunkt an der Stelle ist, das hilft noch nicht viel, ne? Man will tatsächlich auch die Erklärung drin haben. Wir wollen wissen, okay, unsere Zahlen, weiß ich nicht, sind in Asien um 10% zurückgegangen, und das hat zu tun, weil Semiconductor Shortages in der größeren asiatischen Area, weil Covid halt noch ein bisschen nachwirkt und dadurch haben die Automobilhersteller in China nicht so viel Nachfrage und so weiter. Ne? Diese Erklärung möchte man da gerne haben. Ja. Und das ist ja was, das steht nicht so in unseren Zahlen. Ne? Das ist ja tatsächlich eine qualitative Aussage. Und genau da sind wir einhergegangen und haben quasi sowas wie, es ist nicht wirklich RAG, aber es hat schon sozusagen die erste Komponente eines RAG-Prozesses damals vorausgenommen, indem wir gesagt haben, hey.
Kannst du einen RAG-Prozess kurz erklären, was ein RAG-Prozess ist? Für einige Hörer und Hörerinnen wissen
nicht, was es ist. Ja, sehr gerne. RAG ist so ein bisschen, wie würde ich sagen, das ist jetzt das Schwert, mit dem gerade sehr viele Unternehmen kämpfen und versuchen, ihre unstrukturierten Daten Herr zu werden. Und zwar gibt es viele Unternehmendaten, die sind dann PowerPoints, die sind dann PDFs, die liegen irgendwo auf dem SharePoint oder im Blob Storage oder schon im Data Lake, was ja gut wäre. Aber es ist halt nicht zentralisiert und die auch abzufragen, die zu queryen, wie würde man es machen? Dafür kann man jetzt halt RAG benutzen. RAG bedeutet Retrieval Augmented Generation. Das bedeutet, man nimmt alle seine Dateien, die man so hat, Beispiel am PDF. Du hast jetzt eine Datenbank, da sind 10.000 PDFs drin. Und in den PDFs stehen vielleicht, ich sag mal jetzt Beispiel BASF, chemische Produkte drin und ihre Eigenschaften. Und jetzt willst du wissen, okay, was ist der pH-Wert von, ich denke mir mal aus, Flexon 524, was irgendein Produktname ist von irgendeiner Chemikalie, die dahinter steht. Ne? Was machst du jetzt? Vielleicht steht es nicht mal im Titel von den PDFs. Wie würdest du es jetzt suchen? Dann müsstest du dann einen Domain-Expert haben, der genau weiß, okay, das ist da eingeordnet und da kann man nachgucken und so weiter. Da würde dann vielleicht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter einen halben oder einen ganzen Tag dran sitzen, um diese Informationen rauszufinden. Was RAG macht, ist Retrieval Augmented Generation. Das ist der Keyword. Also man generiert mit einem Large Language Model eine Antwort, augmented bei einem Dokument, was man vorher retrieved hat, was man vorher erhalten hat. Wie macht man das? Also stell dir vor, du hast die 10.000 PDFs in deiner Datenbank. Du würdest erstmal durch alle PDFs durchgehen und die durch einen File Reader schicken und quasi den Inhalt der PDFs in Text übersetzen, sodass du einfach nur saubere Textdateien hast. Und wenn du in diesen Textdateien jetzt was suchst, ja, dann würde ein Keyword Search, also einfach nur das, zum Beispiel, ich suche Wasser, würde jetzt ein Dokument, wo H2O drin steht oder Aqua auf einer anderen Sprache oder Water, würde es nicht finden.
Ja.
Diesen Text, den kannst du aber durch ein sogenanntes Embedding Model durchschicken. Embedding Model ist quasi auch ein Machine Learning, Deep Learning Model, was gelernt hat, bestimmten Begriffen einen bestimmten Vektor, also eine mathematische Repräsentation zuzuordnen. Ne? Und es hat es auch gelernt, indem es einfach ganz viel Text im Internet gesehen hat. Und es hat ganz viel im Internet gesehen, dass das Wort Wasser, Water, Aqua, H2O, dass die nah beieinander sind. Ja. Und deswegen hat es die mathematischen Repräsentationen, die Vektoren, ja, die Richtung, in denen die Vektoren zeigen, hat es ungefähr in die gleiche Richtung gesteckt. Ja? Und wenn du jetzt quasi Wasser embeddest, den Vektor vom Wasser errechnen lässt und dann sagst, gib mir mal alle Namen in den ungefährer Umgebung von diesem Vektor wieder, dann würdest du auch Aqua und Water und so weiter bekommen. Und genauso würde man das jetzt mit Dokumenten, PDFs machen. Du würdest die alle übersetzen und du würdest die dann chunken, die Text chunken in kleinere Stücke, die dann alle in Vektoren übersetzen, embedden und die dann so abspeichern in einem Vektor-Store, in einer Vektordatenbank. Da sind die gespeichert. Bestimmte Chunks mit ihren Vektorrepräsentierung, mit der mathematischen Repräsentierung und dann auch der Text, der tatsächlich in den Chunks steht, ist abgespeichert. Wenn ich jetzt eine Frage stelle in meinen Chatbot, weiß ich nicht, was ist der pH-Wert von Wasser, aber ich habe nur ein PDF, da steht es nur in Englisch drin, würde ich das trotzdem finden, weil, wie würde der Flow jetzt sein? Ich würde diese Query nehmen, was ist der pH-Wert von Wasser, ich würde die erstmal optimieren und da einfach nur pH-Wasser draus machen. Dann würde ich pH-Wasser embedden, also den Vektor rausbilden und gucken, wo guckt der hin und dann in der Nähe gucken, welches Dokument hat den Chunk, was auch in der Nähe dieses Vektors ist und dann würde ich das wieder kriegen. Da kann man jetzt kreativ sein, dann würde ich mir die 10 Dokumente nehmen, die am nächsten sind von der Query, die ich gegeben habe, im Vektorraum und könnte Text davon retrieven, da sind wir beim R-Retrieval, den würde ich dann als Kontext mit ins LLM reingeben. Und am Ende die tatsächliche Frage stellen, die ich hatte. Die tatsächliche Frage, die ich hatte, war ja, was ist der pH-Wert von Wasser? Und jetzt würde ich Prompt Engineering machen und dem Modell sagen, beantworte mir das nicht aus den Daten, die du irgendwann mal gelernt hast, sondern beantworte mir das nur anhand der 10 Dokumente, die ich dir gerade mitgegeben habe. Und so kann man dann Fragen beantworten, was ist der pH-Wert von Wasser? Ist jetzt natürlich etwas, das könnte ein Modell auch so beantworten, aber das kann man sich natürlich jetzt beliebig kompliziert vorstellen, was auch immer in den Dokumenten steht.
Großer Respekt, Marvin, sehr, sehr gut erklärt, das Thema einmal runtergebrochen und ein super Beispiel eigentlich sozusagen, wo es drin ist und wie es funktioniert und wie man es eigentlich aufbereiten muss. Kannst du sagen, warum es viele Unternehmen gerade nicht schaffen? Also warum das sozusagen das Schwert ist, was versuchen viele zu bekommen?
Das ist das Schwert, was viele zu bekommen, weil das halt ein Use Case ist, der jetzt schon, also der relativ früh aufgekommen ist, um wo sich auch viele Startups drauf geworfen haben, um verschiedenste Steps in dieser ganzen Pipeline, die ich gerade beschrieben habe, anzubieten.
Ja, weil es eben schon nicht so einfach ist, wie du es, also du hast es super erklärt, aber der Prozess ist natürlich schon komplizierter oder diese Probleme zu lösen ist nicht mal so einfach.
Genau, es gibt da tatsächlich an jeder Stelle, ne, oder an jedem Interface zwischen den verschiedenen Schritten, an jedem Übergang der verschiedenen Schritte, die ich erzählt habe, gibt's halt immer wieder Sachen, die einen in den Wahnsinn treiben, weil es dann halt doch immer, ne, ist es nicht ein deterministischer Prozess. Man kann nicht das einmal festzurren und sagen, das funktioniert jetzt an der Stelle. Ich kann mich jetzt auf den nächsten Schritt konzentrieren, sondern es ist dann tatsächlich ein generative AI-Modell. Ne? Da ist eine gewisse Unsicherheit immer drin und man muss viele Fangnetze immer wieder aufbauen, um sicherzustellen. Ja, ein großes Problem, was ich jetzt zum Beispiel viel mitgearbeitet habe in den letzten 2 Wochen, ist, dass wenn man durch diese vielen Schritte durchgeht, dass dann einfach Quellen vergessen werden oder die Referenzen auf Quellen vergessen werden, weil die möchte man ja dann am Ende dem User auch anzeigen. Ne? Und das dann wirklich festzuziehen mit der System-Message im LLM oder in der User-Message oder man gibt schon mal Few-Shots. Ich weiß nicht, Few-Shots, wurde das schon mal angesprochen in dem? Genau, Few-Shots ist halt auch so eine Methode, dass man in LLM schon mal vorher Beispiele gibt, ja, um es so ein bisschen in die Richtung zu primen, wie die Antwort aussehen soll.
Ja,
Ja, da gibt es verschiedenste Methoden, um dann halt am Ende zu sagen, okay, jetzt habe ich es tatsächlich mal wirklich geschafft, dass er nicht bei 50% der Fälle immer wieder die Quelle vergisst. Ne? Und dieser Beispiele gibt es dann halt ganz viele. Innerhalb der BSF, wie gesagt, wir sind verschiedenste Unternehmenseinheiten. Wir haben eine globale Digitalisierungssparte in Ludwigshafen. Und dann haben die verschiedensten Untereinheiten haben auch mehr oder weniger Kompetenz in der Arbeit halt mit Daten und AI. Und da würde ich sagen, dass wir in Münster schon relativ weit fortgeschritten sind. Und viele größere Unternehmen, DAX-Unternehmen natürlich, die haben auch große Datenteams, die genau diese Sachen umsetzen können. Aber wenn es dann zu den Mittelständlern gibt oder zu den kleineren Unternehmen, da ist die Kompetenz, würde ich vermuten, nicht da. Und da gibt es dann halt
auch... Die haben die Ressourcen nicht einfach, ne? Das ist
die haben die Ressourcen nicht, genau, vielleicht auch nicht die Zeit. Vielleicht ist es dann tatsächlich auch günstiger, mit einem Unternehmensberater zusammenzuarbeiten, der einen diese Lösung baut. Aber wir bei Codings, BSF Codings, wir haben halt das Datenteam und konnten uns dann halt relativ früh auch mit beschäftigen. Was ich denke, ein starker Vorteil ist, den wir hier als Standort haben.
Kannst du jetzt auf Basis deiner Erklärung nochmal ganz kurz den Use Case sozusagen durchspielen, wie ihr es gemacht habt? Also wir waren ja, glaube ich, dann stehen geblieben mit, das ist die Tabelle zerlegt ihr sozusagen in unterschiedliche Texte, um zu gewährleisten, dass man es dann nochmal besser durchscrollen kann. Dann die Situation einmal in Plain Text, die Variante umgeschrieben mit, was passiert eigentlich in der Tabelle, und dann waren wir, glaube ich, genau da.
Genau, Plain Text, der Text, was ist eigentlich in der Tabelle? Was wir jetzt kommt, ist quasi der letzte Schritt bei Retrieval Augmented Generation. Wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir haben die Zahlen, wie kriegen wir es hin, jetzt auch eine Begründung der Zahlen zu geben? Ne? So, was würde unser Kollege im Controlling jetzt machen? Der würde jetzt einhergehen und die Quellen lesen, die er immer liest. Das sind meistens monatliche Reports von Agenturen, die sich genau darauf spezialisieren, zu analysieren, was zum Beispiel im Automotive-Sektor gerade passiert. Er würde vielleicht Quellen nehmen, die so in der Controlling-Community geteilt werden, oder er würde halt Sachen nehmen, die er halt im Internet gelesen hat oder mit Kollegen diskutiert hat. Ne? Sachen, die er natürlich im Kopf hat oder mit Kollegen diskutiert hat, das ist natürlich was, da sind wir noch ein, zwei Schritte von entfernt, das zu automatisieren. Aber das alles andere, das sind natürlich Quellen, die können wir mit hineingeben. Und da sagen wir natürlich dem Controller, versuch das doch mal. Nimm doch mal die Quellen, ja, lies sie dir gerne noch durch, aber da, die Endlösung wäre eventuell, musst du es gar nicht mehr so genau durchlesen, sondern nimm einfach mal die Quellen, die du immer nehmen würdest, lad die mal hier hoch und versuch dir dann die Fragen zu beantworten. Ne? Wir nehmen die ganze Tabelle und machen überall Kommentare, wo es wichtig ist. Wo es wichtig ist, wissen wir durch Heuristiken. Und wo es besonders wichtig ist, wissen wir genauso durch Heuristiken. Also wo sich Sachen besonders stark geändert haben, zum Beispiel verglichen zum letzten Jahr. Das finden wir heraus. Und an der Stelle wissen wir ganz genau, okay, da wollen wir auf jeden Fall einen Kommentar haben. Was wir machen an der Stelle ist, dass wir die Kommentarschnipsel, die wir vorher gebaut haben, sowas wie Price Increase compared to last year, ja, also ein Preisanstieg verglichen vom letzten Jahr von 15%, ja, super Riesenzahl. Das würde tatsächlich unsere Heuristik herausfinden und wissen, okay, da muss ich jetzt mal eine Erklärung finden. Die Gründe versuchen. Und wir haben natürlich im Hintergrund auch gespeichert, welcher Satzschnipsel zu was gehört. Also wir wissen dann, okay, das gehört zu dem Unternehmensbereich und es gehört auch zu dieser Region, weiß ich nicht, in Asia Pacific oder Europa. Und dann können wir jetzt eine Frage daraus erstellen, dass wir sagen, okay, erklär uns mal, warum unsere Zahlen so stark positiv oder so stark negativ sind in der und der Region und unsere Business-Domäne ist ja Lackierwerkstätten oder Automobilhersteller. Ja. Und wenn wir diesen Satz, den können wir dann sehr gut bauen und auch mit ein bisschen Prompt-Engineering dafür sorgen, dass tatsächlich auch dieser Satz genau auf das bezogen wird, an den Kontext, den der Controller halt mitgibt. Und dann würde halt in dem Kontext die Berichte von den Market-Agenturen oder was ich gerade alles beschrieben habe, würde halt das Large-Language-Modell rausfinden, okay, wir sehen ja diese Geschäftsentwicklung in der Region, das ist weil, und dann würde es rausfinden, okay, Halbleiterprobleme in China, weil ja Covid-Nachwirkungen und daher wenig Absatz. Ne? Und diesen Satz, den das LLM dann als Antwort finden würde, den würden wir dann quasi einbauen in den Bericht, den wir vorher schon sozusagen strukturiert haben. Und so gehen wir das dann Schritt für Schritt durch und an den wichtigen Stellen sind dann die entsprechenden Kommentare. Und wie wir das am Anfang gemacht haben, wir hatten halt gewisse Vorgaben, die wir uns selber gestellt haben. Also das erste war einfach mal, dass es korrekt ist. Ja,
ja, das wäre wichtig.
Dass es korrekt ist und korrekt im Sinne von, dass zumindest mal die Zahlen korrekt sind. Ja, also die Zahlen sind auf jeden Fall korrekt, weil die werden ja vorher regelbasiert aus der Tabelle einfach nur rausgenommen und dann miteinander in Bezug gesetzt und dann die Berechnung deren gemacht. Ne? Da ist noch gar keine AI drin, das ist einfach nur deterministisch. Also der Controller weiß, das Tool, was wir ihm bieten, der Report, der am Ende hingestellt wird, er muss nicht nochmal auf die Zahlen gucken. Die sind auf jeden Fall richtig berechnet. Weil was wir auch gelernt haben, das Modell gibt halt nur wieder, was gelernt hat. Ne? Es hat gelernt, dass 1 plus 1 2 ist und vielleicht auch mal ein bisschen höhere oder ein bisschen kompliziertere Rechnung hat es gelernt. Aber es hat nicht wirklich verstanden, was Mathematik ist. Ne? Und da kannst du dann halt nie drauf vertrauen, dass es am Ende richtig ist. Und das wollen wir halt nicht, dass er alle Zahlen nochmal durchrechnen muss, sondern dass er sich drauf verlässt, die Zahlen sind richtig. Also ist korrekt an der Stelle.
So, der erste Schritt schon mal, dass man dieses Durchforsten, das längere Durchforsten von den Tabellen eigentlich schon mal gewährleisten können, dass man sich da einen Haken dran macht, gedanklich.
Ja, genau. Und die lustige Geschichte, die immer ist, wenn wir das vorstellen, wenn wir es zusammen vorstellen, ne? Wenn ich es mit meinen Kollegen zusammenstelle, dann sage ich immer, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist so der lang, für mich langweilige Part, ne? dass wir die Zahl nehmen und den Text übersetzen und so, und dann sage ich immer, das sage ich immer ganz schnell runter, weil das ist irgendwie der langweilige Part, und dann sage ich, okay, jetzt kommt das Interessante, und dann hebt er immer seine Hand, by the way, alles, was ich gerade erzählt hat, ist für mich halt irgendwie schon 80% der Wichtigkeit. Ja? Ja. Alleine, dass mir das schon abgenommen wird, das ist so wichtig für mich, weil dass ich dann am Ende noch die 5 Kommentare, die mit AI, dass ich die dann nochmal nachchecke und so, ja, das geht schnell, aber alleine schon dass einmal schon der ganze Frame aufgebaut ist und ich nicht nochmal die Zahlen irgendwie durchrechnen muss, alleine, das ist schon super.
Ja, aber 80%, das heißt, du hast ja irgendwie gesagt, man hat nur 16 Stunden Zeit, das heißt, da ist schon eine erhebliche Zeitersparnis drin. Also von 2 Tagen irgendwie auf unter einem Tag jetzt.
Genau, so würde ich das sagen. So argumentieren wir das auch immer, und wie wir schon am Anfang, wir beide auch diskutiert haben, ne, so die Money Cases sind halt gerade noch ein bisschen schwierig. Man macht viel mit Effizienz, und Effizienz ist dann immer, ja, man kann es vielleicht mit FTE-Stunden ein bisschen abgleichen, aber so einfach ist es dann immer nicht. Aber ja, ich würde sagen, das ist ein erster Use Case gewesen, der den Kollegen, die genau diese Arbeit bei uns machen, viel Zeit an dem Tag abnimmt. Was aber noch viel stärker gewesen ist, halt, was es dann quasi für Auswirkungen hatte, das in der weiteren Community zu präsentieren. Und da sind dann noch ganz andere Use Cases entstanden, dass man sagt, okay, was kann man denn noch machen? Wo haben wir noch überall unstrukturierte Daten? Da ist es dann gesprüht vor Ideen plötzlich von den Leuten im Unternehmen. Und das war tatsächlich dann auch die Stärke daran, dass wir dieses Projekt innerhalb von 3 Monaten, würde ich sagen, haben wir 80% des Projekts geschafft, so dass es schon in einem POC-Status vorstellbar war. Und dadurch, dass wir so schnell waren, ist dann auch die Geschwindigkeit, in der andere generative AI-Cases hier in der BSF Coatings entwickelt wurden, war rasant.
Ja, ein spannender Punkt, weil die Frage hätte ich jetzt auch gestellt, wie lange hätte man dafür gebraucht? Aber es sind ja so Grundvoraussetzungen wie, ihr habt Azure, man hat einen Experten wie dich, der sich mit dem Thema auskennt, man muss verstehen, wie man das methodisch angeht, man muss schon den Prozess eigentlich groß digitalisiert haben, also die Dateien, die man durchlaufen will, müssen schon irgendwie online verfügbar sein, man muss wissen, welche Quellen man haben muss, also Prozessmodus muss da sein, aber dann kriegt man das halt relativ schnell gelöst.
Genau, den einen Kommentar habe ich ja schon gesagt, es war Heavy Lifting wurde durch das Large Language Modell gemacht, dadurch ging es schnell.
Ja.
Aber auch, dass oftmals ist es ja so, die Daten, gerade wenn man in AI und Data Science arbeitet, die Daten sind in der Qualität nicht so, wie man sie braucht, um den Use Case umzusetzen. Ja. Und das Schöne bei generativer AI ist, dass man wirklich, man hat ein ganzes Universum von Use Cases, die man auch ohne gute Daten machen kann.
Ja. Aber jetzt bist du sozusagen stehen geblieben mit, die Quellen auch nochmal zu verarbeiten und dieses Warum rauszuarbeiten. Habt ihr das Warum aber auch trotzdem gelöst?
Genau. Das Warum wird halt gelöst an der Stelle, wo wir das Large Language Model fragen, hey, wir sehen eine bestimmte Geschäftsentwicklung.
Aber ist auch mit drin. Also
ist auch mit drin und ist dann alles so schön aufgearbeitet, und wir haben dann auch Text-Highlighting gemacht an der Stelle, um den User zu zeigen, wo hat hier an der Stelle das generative AI-Modell eine Antwort gegeben. Und das ist nämlich auch ein Learning. Man wird es nicht schaffen, diese generativen AI-Modelle zu 100% gerade zu ziehen, dass die immer die richtige Antwort geben. Man muss die User-Interfaces drumherum so bauen, dass sie dem User Anleitungen geben, um zu verstehen, an welcher Stelle hat jetzt die generative AI gearbeitet und an welcher Stelle nicht. Ne? Und am besten vielleicht noch sowas wie, ne, wenn du zum Beispiel jetzt so eine Antwort gibst, ne, wir sehen bestimmte Geschäftsentwicklungen, weil das und das passiert ist. Was könnte man da dem User an die Hand geben, um möglichst schnell zu überprüfen, ob das stimmt? Du könntest das highlighten, vielleicht ein helles Blau oder so, dass er genau sieht, okay, da ist eine Erklärung gemacht. Das ist eine Stelle, da muss ich jetzt tatsächlich kurz mal mitdenken, ob das Sinn macht, was da steht. Ja, das will ich nicht so einfach weitergeben. Ne? Da muss ich einmal einen Quality-Check drüber laufen lassen, einen menschlichen. Oh, vielleicht macht man dann noch sowas, dass man es anklickbar macht und sich das Dokument, wo die Antwort rausgezogen wird, direkt öffnet. Ne? Das wäre nochmal ein Schritt weiter, wo man dem User eine Möglichkeit an die Hand gibt, das nochmal zu überprüfen. Und das ist quasi so ein bisschen meine Empfehlung, die ich hier vielleicht rausgeben möchte an die Leute, die den Podcast heute hören. Wenn ihr es nicht schafft, wirklich gerade zu ziehen, dass das Modell genau immer die Antwort gibt, die ihr wollt, vielleicht gebt ihr euch mit 95% zufrieden, aber baut ein User-Interface, wo dann der Nutzer am Ende tatsächlich selber selber nochmal nachgucken kann, ob es gestimmt hat oder nicht.
Fairer Punkt, und das reicht ja eigentlich schon, weil auch Menschen sind, können Fehler machen und die überprüft man meistens nicht. Und wenn man aber dann schon mal die Möglichkeit hat, dass man von 16 Stunden irgendwie 12 Stunden so erleichtert bekommt und man dann nur noch den Qualitätscheck in Anführungsstrichen drüber machen muss mit Kommentaren, ist es eigentlich ein cooler Case, ja. Ich finde es aber auch wieder spannend, dass es ein Case ist, der nochmal zeigt, dass der Mehrwert oftmals doch bei Generative AI, bei Optimierung von Prozessen ist. Viele Unternehmen haben leider Prozesse noch gar nicht digitalisiert oder verstehen die Prozesse nicht und wissen auch nicht, wie man die Prozesse so unterteilt, dass Mehrwert da ist oder man überlegen kann, welche der Teilprozessschritte können eben übernommen werden, weil dieses Reports kommentieren und am besten auch noch das Warum dazu machen. 80% oder 90% der Hörer und Hörerinnen, die jetzt zuhören, haben im Unternehmen bestimmt so einen Use Case, den sie umsetzen können. Mhm. Und Azure ist jetzt nicht zwangsweise riesengroß oder ein hoher Aufwand dahinter, dass man es implementieren kann. Von daher sehr, sehr spannend und ich glaube auch viele Leute können da was mitnehmen.
Genau, das ist das auch, was ich mitgeben würde. Ja. Prozesse zu optimieren, das Stichwort, was hier an der Stelle ist. Deswegen habe ich dich am Anfang gefragt, hast du noch andere Ideen, wo du tatsächlich auch schon mal einen Business Case gesehen hast, der jetzt tatsächlich auch schon profitabel ist mit generativer AI? Mir ist jetzt spontan selber nichts eingefallen, vielleicht übersehe ich was, aber...
Ja, wie gesagt, ist meistens dann eher zum Generieren von Texten, was dann eher unterstützend ist.
Auch tatsächlich dieses Thema, dass generative AI jetzt einem die Möglichkeit gibt, unstrukturierte Daten skaliert zu bearbeiten. Ich denke, das darf man auch nicht unterschätzen. Definitiv. Da sollte man wirklich kreativ sein, was man damit machen kann. Damit kann man eine Menge machen.
Ja. Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben uns ja so eine Stunde gesetzt für die Aufnahme, machen wir meistens. Und vielleicht geben uns die Leute nochmal Feedback, ob sie nochmal mehr erfahren wollen, weil ich glaube, du hast es wunderbar und toll erklärt und auch nochmal mit Beispielen unterlegt. Also ich finde den Use Case, den du beschrieben hast, super.
Ja, gerne. Ich bin immer gerne bereit, darüber zu reden. Also wenn sich da jemand interessiert für nähere Details oder auch vielleicht nochmal down the road, vielleicht ein paar Monate in der Zukunft, was sich sonst noch so entwickelt hat. Ich bin selbst interessiert, aber bin auch gerne mal offen, mein Wissen zu teilen.
Cool. Ja, dann kommen wir zum Ende, lieber Marvin. Die zwei Fragen, die ich sozusagen jedem Gast stelle, ist, was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Privat mit Daten, da bleibe ich mal beim Thema generative AI. Und zwar, ich habe eine Tochter, die ist jetzt gerade 6 Jahre alt geworden. Und zu den Nighttime-Stories, zum ins Bett gehen, hat sie immer gerne, dass man sich was ausdenkt. Ja, dann sagt sie immer, hey, erzähl mir eine Geschichte und da soll ein Einhorn drin vorkommen. Ja. Okay. Und das Einhorn soll in den Wald gehen und da soll auch ein Hase drin vorkommen. Aber die dürfen nicht Freunde sein. Und dann wird immer ganz viel Information vorweggegeben. Und da muss die Geschichte genauso sein. Ne? Und es ist aber süß, sich das immer dann spontan zu machen. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kann man sich da auch einen kleinen Helfer bauen. Ne? Wenn man sich das natürlich gut genug promptet, auch in ChatGPT in der App, ne, dann da gibt ihr eine Top-Story. Ne? Ja. Und ich hatte damals dann tatsächlich mit 2 Freunden eine kleine App gemacht, also so ein Web-Interface, wo dann die System-Message auch war, hey, du bist ein AI-Assistant, du bist ein Geschichtenerzähler, es sollen Kindergeschichten sein, die sollen ungefähr so und so lang sein, sie sollen auf jeden Fall lieb und nett sein und so weiter. Und dann hatte man eine Eingabemaske, wo man dann genau die Wünsche des Kindes eintragen konnte. Dann hat man Enter gedrückt und dann kam die Geschichte so und dann hat man sich die Kreativität gespart an der Stelle.
Und vorlesen dürfen.
Genau, cool. Und vorlesen dürfen, ja.
Mega. Ja. Und hat gut geklappt? Kam es, wie war das Feedback der Tochter?
Es hat gut geklappt. Irgendwann habe ich es dann nicht mehr benutzt und dann kam aber ein paar Monate später, hey, kannst du nochmal die App rausholen? Ja, cool. Ja, die Geschichten sind dann, man ist ja dann selber als Elternteil auch oft erschöpft abends, ne? Und die Geschichten, die man sich ausdenkt, die sind dann vielleicht ein bisschen eindimensional und nicht ganz so spannend. Ne? Und da ist ChatGPT ist dann ein bisschen kreativer an der Stelle.
Stimmt.
Nee, das war ganz lustig, ja.
Das ist sozusagen die private und der Filmtitel. Wie würdest du welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Das war die Frage, die war ein bisschen, da fiel mir die Kreativität so ein bisschen. Ich dachte dann so eher, okay, denk mal nicht darum, was du jeden Tag machst, sondern denk einfach mal darum, welchen Film du toll findest. Und ich, Kind der 90er, bin mit den Sequels von Star Wars aufgewachsen, bin einfach ein Star Wars Fan, deswegen musste es eine Star Wars Anspielung sein, deswegen ist mein Filmtitel an der Stelle hier Data Wars. Eine Gruppe von Data Scientists und die kämpfen darum, versteckte Erkenntnisse aufzudecken und die Galaxie vor schlechten Datenpraktiken zu retten.
Cool. Also Marvin, ich bin total begeistert von der Folge. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir müssen auch keine zweite aufnehmen, weil es war eine sehr, sehr gute Folge, die nochmal einiges im Gen AI-Bereich gezeigt hat. Vielen, vielen Dank, dass du teilgenommen hast.
Alles klar, freut mich.